Herzlich willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau. Deine Zeit zum Durchatmen. Wir sind Miriam Kosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach,
und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir dir eine kleine Auszeit schenken und dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist, um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Barfuß im Morgentau. Ich bin die Miriam.
Ich bin die Antonia.
Und wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
Wir haben uns ja für den Jahresabschluss von fast einem Jahr Podcast Barfuß im Morgentau etwas, naja, fast schon Besonderes überlegt. Und zwar, hast du vielleicht die letzte Folge schon gehört, wir wollen euch noch ein bisschen mehr näher bringen, wer wir denn eigentlich sind. Wer sind denn die Miriam und die Antonia, die ihre Erfahrungen im letzten Jahr so geteilt haben? Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute die Miriam interviewen darf und ihr damit, sie als Mensch einfach ein bisschen greifbarer wird.
Ich bin aufgeregt.
Sehr gut, das ist gut. Miriam, wenn du zusammenfassen müsstest, wer du bist.
Die schwierigen Fragen gleich am Anfang, oder wie?
Was würdest du sagen? Wer bist du?
Das ist tatsächlich eine... Also das ist eine Frage, die mir immer schon schwer gefallen ist zu beantworten. Also ich mochte noch nie so Fragebögen und so, wer bist du und was kannst du? Und auch so diese Freundschaftsbücher.
Ja, im Kindergarten, ja.
Oh, das habe ich noch nie gerne gemacht. Also spannenderweise, das tue ich nicht gerne. Ich glaube, weil ein gewisser Perfektionismus dahinter steckt. Also ich habe immer das Gefühl, da muss jetzt dann alles drinnen stecken und ich darf ja nichts vergessen
und nichts auslassen.
Und auch, weil ich tatsächlich schon noch das Gefühl habe, dass ich so, also ich werde jetzt dann 43 im März, und dass ich so im letzten 1,5 Jahren schon diesen Sprung quasi merke, dass eine andere Lebensphase beginnt und ich tatsächlich auch so ein bisschen wieder auf der Suche bin. Also es ist jetzt so diese Phase vorbei, wo ich mich so über das Mama-Sein so stark definiert habe, wovon du ja auch gesprochen hast in deinem Interview. Genau, dass ich merke, diese Phase ist vorbei. Genau, aber was jetzt? Also zu dieses, bin ich noch die Person, die ich davor war?
Ja.
Auch nicht mehr ausschließlich. Genau, und da merke ich, da bin ich schon gerade tatsächlich auch wirklich in so einem bisschen Suchprozess, dieses wie viel von den Dingen, die mich auch früher fasziniert haben und mich ausgemacht haben, quasi sind es jetzt wieder, quasi sind es wert, wieder in mein Leben mehr zu holen, oder sind es neue Dinge oder ist es Neues und Altes? Also da bin ich ein bisschen in einem Suchprozess. Aber wer bin ich, war die Frage, gell?
Genau. Die einfache vielleicht, Frage. Vielleicht eine Hilfsfrage.
Ja, bitte. Krücken.
Welche Rollen definieren deinen Alltag im Moment am stärksten?
Das Muttersein. Ja. Also das ist schon immer noch so, das Muttersein, meine Rolle, also die Rolle, mich in meinen Alltag am meisten definiert. Mhm. Also einfach auch den Ablauf meines Alltags. Aber auch meine Überlegungen, so quasi, was ich machen kann, im Sinne von, was ist drinnen, was lässt sich vereinbaren. Also definitiv das Mama-Sein.
Ja, auf jeden Und Fall. Und welcher Anteil von dir fehlt dir im Moment am meisten in deinem Leben?
Der Abenteuerlustige, tatsächlich. Ja, also... ja, dieser Abenteuerlustige, ich war relativ viel im Ausland, so nach der Schule, bis ich so, also Studium, also ich war ein halbes Jahr in London, so nach dem ersten Studienabschnitt, ich war fast ein Jahr in Sevilla für ein Erasmus-Studium Und ich war nach dem Studium 8 Monate in Griechenland und dann ein halbes Jahr in Brasilien und dann nochmal ein paar Monate auf Mallorca. Und dieser Anteil, der extrem lebenshungrig ist,
ja,
extrem erfahrungshungrig ist und extrem neugierig auf die Welt und die Menschen und andere Sprachen, der fehlt mir tatsächlich am meisten.
Was gab es da? Jetzt sind wir zwar von der Frage wieder weg, aber ich komme da nachher noch mal dazu. Gab es denn so, was waren so diese, weil du von Erfahrungshunger gesprochen hast, gab es während dieser Auslandsaufenthalte so prägende Erlebnisse oder Erfahrungen, wo du gesagt hast, das ist das, weshalb ich mehr davon möchte, weshalb ich noch mehr eben diese Abenteuerlust so brauche? Gab es da irgendetwas?
Ich glaube, es war jedes Mal was anderes. Also es war tatsächlich jedes Mal was anderes. Also in London, da war ich 19. Mhm. Da war ich irgendwie gerade mit dem ersten Studienabschluss fertig und war halt schon sehr, also eigentlich noch so aus dieser behüteten Gymnasienwelt heraus, und erster Studienabschnitt, und hatte eigentlich keine Ahnung von der Welt so tatsächlich. Und diese paar Monate in London, die irgendwie schwierig waren, da hat sich eben auch ein familiärer Streit, also größeren Familie irgendwie daraus ergeben, und es war sehr hart, also London war einfach wahnsinnig teuer und ich musste wirklich hart arbeiten, um da quasi mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, und das war schon, also ich bin sehr gereift in der Zeit, glaube ich.
Ja.
Also von so ahnungsloser 19-jähriger Klosterneuburgerin, gut aufgewachsen, gut bürgerlicher Haushalt, so irgendwie schon irgendwie so mit der Welt in Berührung gekommen, glaube ich. Mhm. Sevilla war die Erfahrung, war wieder ganz was anderes. Ich hatte bis dorthin eigentlich, da war ich 22 oder so, hauptsächlich Männerfreundschaften eigentlich. Mhm. Also ich war eigentlich sehr, sehr viel mit Männern unterwegs und hatte wenige schon gute, aber Frauenfreundschaften, aber ich hatte nicht diese Clique. Also ich hatte nicht so unbedingt diese Gruppe von Freundinnen. Und das war in Sevilla zum ersten Mal, so diese Runde von Frauen, von Mädels, und die Erfahrung, wie schön das ist, das war für mich Sevilla. In Griechenland gab es eine ganz andere Erfahrung. Da habe ich als Reiseleiterin gearbeitet und wir mussten Uniform tragen. Und ich habe halt, in Wahrheit war ich den ganzen Tag in der Uniform oder ich war im Bikini.
So stellt man sich das Leben
vor. So stellt man sich das Leben vor. Und da war irgendwie, ich weiß noch, irgendwann einmal habe ich so einen Moment gehabt, da bin ich so von meinem Kleiderkasten dort gestanden und ich hatte relativ wenig Kleidung eben auch mit. Und das war so eine Erkenntnis, wie befreiend das eigentlich ist, dass ich Uniform tragen kann eigentlich und mir nicht dauernd Gedanken drüber machen muss, ob ich optisch wo wie reinpasse und wie was trage und so. Und ich weiß, das habe ich irgendwie als wahnsinnig befreiend empfunden, auch dieses, dass mein Leben in einen Koffer gepasst hat zu dem Zeitpunkt. Ja, also da einfach, also in diesem Zeitpunkt von Griechenland bis Ende Mallorca, also dazwischen auch Brasilien, da waren meine Sachen in seinem Self-Storage eingesperrt, und dieses Gefühl von total unabhängig zu sein und ich habe gerade alles, was ich brauche in einem Koffer, war extrem befreiend. Also es war auch dann tatsächlich so, dass damals, da war ich von Griechenland schon wieder zurück, hat mein Ex-Freund mich damals angerufen und gesagt, du Miriam, dein Self-Storage brennt. Also das hat gebrannt. Und ich weiß, im ersten Moment war ich natürlich so, oh mein Gott, alles, meine ganzen Erinnerungen. Und im zweiten Schritt war das so, oh Gott, wie befreiend. Also, und ich war dann fast enttäuscht, weil meine Sachen waren nämlich nur angekokelt und nicht verbrannt. Und ich war dann tatsächlich fast ein bisschen enttäuscht, dass die nicht einfach weg waren.
Weil du dann sie aussortieren
musstest. Weil ich sie dann aussortieren musste und eben dann, also eben erst gemerkt habe, wie viel Ballast und wie viel Krempel man eigentlich hat, den man eben nicht braucht, weil ich habe ihn ein Jahr lang, also über ein Jahr lang, nicht gebraucht gehabt, überhaupt nicht irgendwie. Ja. Und was generell, also immer weil du hast auch in deinem Interview sehr viel von diesen Rollen gesprochen und mich jetzt auf das Thema Rolle angesprochen. Was für mich im Ausland immer wahnsinnig befreiend war, war dieses, du kannst dich jedes Mal neu erfinden. Ja. Du kannst ganz neu jemand anderer sein, dich anders präsentieren und dich eben auch von befreien von Dingen, die dich eigentlich einschränken und die sich so ergeben haben im Alltag oder in der Struktur, in der du dich bewegst und so. Und das fand ich immer wahnsinnig befreiend, dass man da davon weg ist.
Da habe ich jetzt gleich eine gute Anschlussfrage. Wenn du jetzt ins Ausland gehen würdest und du diese Möglichkeit hättest, dich so zu definieren, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, wer wärst du dann?
Die schwierigen Fragen von Antonia. wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde, wer wäre ich dann? Ohne darüber nachgedacht zu haben, ob das Sinn macht, ob sich das finanzieren lässt.
Aber das, ganz aus dem Herzen heraus, ohne Verstand.
Das Wort,
rein hypothetisch.
Das Wort, das aufgetaucht ist, war Künstlerin. Ja. Ohne dass ich jetzt konkret dir sagen würde, was ich tun würde. Ja. Aber das ist das, was jetzt aufgetaucht ist. Irgendwie. Also ich glaube, ich wäre definitiv... ich glaube, ich würde mich unkonventioneller wieder erfinden. So.
Ja, als jetzt.
Als jetzt, einfach
hier
auch
in Wien und
Wien
im Alltag.
Und Familie und Partnerin und genau. Mhm. Also ich glaube auch, dass das Wort Künstlerin so ein bisschen für das Unkonventionellere steht eigentlich.
Jetzt prägt Kunst ja durchaus auf die eine oder andere Weise, auch dein berufliches Tun oder dein berufliches der letzten Jahre und immer noch. Was gibt dir die Kunst, dass du woanders nicht findest?
Ich glaube, es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst auf eine spielerische Art und Weise. Also ich bin ja zu dieser Kunst und Kreativität erst wieder zurückgekehrt irgendwie. Mhm. Also ich glaube, ich war als Kind, war ich in einem Chor und ich war in einem Theaterkurs und habe schon viele so Dinge irgendwie gemacht und habe das dann nach unserer Übersiedlung nach Klosterneuburg komplett verloren oder halt auch so in der Pubertät verloren. Und bin erst eben nach dem Studium, nach meinem ersten Job, zur Ausbildung zur Theaterpädagogin gekommen. Und das war damals, also das hat eine Welt aufgemacht wieder, weil es, glaube ich, eben so ein Zurückkommen zur eigenen Kreativität war. Und aber halt auch natürlich, weil das natürlich auch alles Selbsterfahrung war, ganz viel spielerische Selbsterfahrung einfach auch war. Und ich glaube, das ist es schon, dieses Kreativsein, künstlerisch sein, hat was mit sich selbst finden
zu tun.
In spielerischen Formen, Ausdruck. So, glaube ich, ja.
Ja, voll schön. Wenn wir noch so auf diesen beruflichen Weg von der einen gehen, was ist das, du hast ja auch sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, was dir am meisten, neben der Kunst, ja, was dir am meisten liegt?
Gruppen.
Okay. Ich glaube, das musst du genauer ausführen.
Ich liebe es, mit Gruppen zu arbeiten.
Ja.
Ich liebe es, einen Raum zu halten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich, also weiß nicht, gut, ich habe auch mehr Erfahrung mit Gruppen, aber ich glaube fast, dass ich auch fast besser bin, den Raum für eine Gruppe zu halten, als für eine Einzelperson. Ja. Ich liebe es, Erfahrungsräume aufzumachen für Menschen in einer Gruppe und wie sage ich das, Menschen voranzubringen, sich schon auch dazu zu bringen, dass sie sich, also mein Ziel ist schon immer, dass es Menschen gut geht. Das ist irgendwie so dieses, ich will gern, dass es Menschen gut geht. Ja. Und dieses, eine Gruppe dazu zu bringen, dass sie gut zusammenfinden, dass sie einander schätzen, dass sie sich selber zeigen können, dass sie eine Erfahrung machen können, das liegt mir und das tue ich auch wahnsinnig gerne. Ja. Ja.
Konntest du dir das als Kind schon vorstellen oder was wolltest du als Kind werden?
Opernsängerin.
Bitte.
Ich wollte als Kind tatsächlich Opernsängerin werden, Fernsehmoderatorin oder Tierärztin, so die Klassiker eigentlich dann so mit der Tierärztin.
Aber die Bühne war schon sehr präsent.
Aber ja, scheinbar dann doch irgendwie so ein bisschen die Bühne. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Was wolltest du als Kind werden?
Achso, ja, genau, ja. Das waren die Dinge, die ich werden wollte.
Wo war dann die, also wann war dann dieser Punkt, dass du die Entscheidung getroffen hast, okay, Tierärztin, Opernsängerin oder Fernsehmoderatorin
wird? Ich glaube, es ist einfach verloren gegangen. Ich glaube, da gab es keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach irgendwie dann
überlagert worden.
Verloren gegangen. Und ich muss auch wirklich gestehen, ich hatte auch wirklich, also ich hatte auch einfach lang kein Bild von dem, was ich beruflich machen will. Also ich bin noch aus der Schule rausgegangen und war komplett planlos und komplett ahnungslos und hatte überhaupt kein Bild, wovon ich hin will eigentlich und was mir liegt. Also nein, ich meine, ich bin vielleicht schon ein bisschen geprägt davon. Also mein Vater war, wie ich klein war, selber Trainer und hat Kommunikationstrainings gemacht. Und meine Mutter ist Kindergartenpädagogin. Also sie sind schon beide so in den pädagogischen Bereichen, mit Gruppen, mit Menschen arbeiten.
Und in der Weiterentwicklung oder Entwicklung.
In der Entwicklung, genau. Also ich glaube schon, dass ich einfach auch davon tatsächlich eigentlich auch einfach sehr stark als Vorbilder geprägt bin und geprägt war.
Ja. Immer, ja. Sehr cool. Was würdest du sagen, was kannst du?
Das ist eine von diesen Fragen aus dem Freundschaftsbuch, die ich am liebsten nicht beantworten
möchte. Nein, in dem Freundschaftsbuch steht doch Hobby, Lieblingsfarbe, Lieblingsbuch, Lieblingssong. Da muss man sich dann immer entscheiden.
Was kann ich?
Was kannst du? Was im
ich glaube, was ich ganz gut kann, ist, ich kann meinem Gegenüber oder Menschen, die mit mir zu tun haben, das Gefühl geben, dass sie bei mir gut aufgehoben sind oder dass alles in Ordnung ist. Genau. Und ich kann, glaube ich, auch ganz gut Menschen das Gefühl geben, also ja, eben, ich kann ganz gut Menschen das Gefühl geben, egal wie sie sind und was sie für Probleme haben und welchen Hintergrund sie haben, dass ich sie sehe und ernst nehme, so wie sie sind.
Ja.
Also das ist tatsächlich was das wirklich in meiner Kindheit auch schon so war. Mhm. Ich war in einer Integrationsklasse in der Volksschule und es waren geistig behinderte Kinder mit uns integriert und mit denen war ich also genauso befreundet wie mit den normativen Kindern. Mhm. Und ich weiß aber, also ich weiß noch von damals, weil dass das so war, dass die Kinder irgendwie auch bei mir so das Gefühl hatten, ich mache keinen Unterschied. Und genau, also das glaube ich, das kann ich ganz gut.
Da schwingt ja schon ein bisschen auch mit, was zu meiner nächsten Frage führt. Was macht dich als Mensch aus?
Ich habe schon mal gesagt, mit Antonia kann man keine, man führt keine Oberflächen gegen Gespräche mit dir, aber ich finde es schön. Was macht mich als Mensch aus? Ich glaube, dass ich den Menschen gegenüber sehr offen bin. Mhm. Also einerseits offen auf sie zugehe, egal wer sie sind. Und ihnen eben, glaube ich, auch das Gefühl gebe, dass sie auch mir gegenüber offen sein können und sich nicht verstellen müssen, brauchen. Was macht mich aus als Mensch? Ja, schon ein großes Mitgefühl, glaube ich. Mhm. Also das habe ich auch lernen müssen, dass es nicht ein Mitleiden ist. Also weil ich glaube, ich funktioniere da ein bisschen anders als du, aber ich spüre auch, also ich nehme sehr viel Atmosphäre wahr und sehr viel Emotionen der anderen. Und ich lerne es jetzt oft noch zu unterscheiden, was ist denn da jetzt tatsächlich mein Gefühl und was gehört eigentlich dem anderen.
Ja.
Und genau, aber das natürlich macht mich schon sehr stark als Mensch aus, dass ich dadurch, dass ich so stark wahrnehme, wie es dem anderen geht, und aber eben auch so viel mitschwinge. Ich glaube, manchmal hat das sogar in Wahrheit was Egoistisches, dass ich eigentlich will, dass es der anderen Person gut geht,
weil
ich so stark mitfühle, letztendlich, glaube ich. Ja. Aber schon, ja, dieser Wunsch, dass es den Leuten gut geht. Und ich bin da nicht, das muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht politisch, also ich denke nicht zu groß, sondern eher im Kleinen, quasi in meinem Umfeld, in meinen Begegnungen. Aber genau, ja, ich glaube, ich als Mensch macht mich schon ein großes Mitgefühl auch aus.
Ja. Jetzt hast du am Anfang auf die Frage, was denn so in deinen Alltag definiert, sehr stark auch deine Mutterrolle angesprochen. Mhm. Welche Bedeutung hat denn Familie für dich?
Das ist eine spannende Frage. Welche Bedeutung hat Familie für mich? Familie ist für mich mehrfach besetzt. Also ich komme aus einem Haushalt, der nach außen hin sehr gut bürgerlich war. Letztendlich ist aber eigentlich gar nicht ist irgendwie. Schwierig, was ist Familie für mich?
Oder was möchtest du deinen Kindern weitergeben, was Familie ist?
Der Ort, wo sie sicher sind, auf jeden Fall. Also der Ort, wo sie sicher sind und der Ort, wo sie immer mit allem hinkommen können und wo sie immer gut aufgehoben sind. Ja, also das auf jeden Fall. Und also das ist schon auch meine Kernfamilie, vor allem in diesen Kindheitserinnerungen ganz stark, dieser Ort, wo alles gut ist, so irgendwie. Ja. Und das will ich meinen Kindern auf jeden Fall mitgeben, ganz bestimmt, ja.
Sehr cool. Was macht dich denn glücklich?
Was macht mich glücklich? Die Sonne. Also ich bin definitiv, mein Mann sagt immer, er kennt niemanden, der so abhängig vom Wetter ist wie ich.
Ich hatte einen gewissen Einfluss auf die eigene Stimmung.
Ja, also Sonnenschein macht mich sehr zufrieden. Lustig ist, glücklich ist für mich ein Begriff, mit dem ich sehr vorsichtig umgehe. Und ich bin auch, wenn man nach Human Design geht, wir haben heute schon mal privat darüber gesprochen, bin ich Generator und da geht es ja mehr um die Zufriedenheit.
Ja.
Und also Sonnenschein macht mich sehr zufrieden.
Ja.
Natur macht mich sehr zufrieden. Reisen macht mich wahnsinnig glücklich. Nicht nur zufrieden.
Ja.
Das Meer macht mich auch sehr glücklich. Schwimmen überhaupt, also im Wasser sein, macht mich wahnsinnig zufrieden und glücklich. Eine gute Zeit mit meinen Kids macht mich sehr zufrieden. Kreativität macht mich sehr zufrieden. Ja, ich glaube so.
Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, da konnten unsere Zuhörenden doch einiges bis jetzt über dich erfahren. Jetzt möchte ich unser Gespräch gerne mit der Frage abschließen, die auch du mir letzte Woche gestellt hast. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen würdest und dieses Tattoo Sinnbild davon ist, was dich ein Leben lang begleitet, was du als Erinnerung immer bei dir tragen möchtest, was wäre das entweder für einen Satz oder auch ein Symbol?
Ja, das kann
würdest
ich
du dir, ja. Du ja. hast das letzte Mal ja, schon genau. gesagt, du würdest
ich dir ein Symbol. Ich habe ja schon drüber gesprochen, ich spiele mich ja immer wieder mit dem Gedanken. Also der Satz, den ich mir eintätowieren lassen würde, wäre Deixa a vida me levar, was auf Portugiesisch so viel heißt wie Lass das Leben mich tragen, so irgendwie. Und das ist ein Satz aus einem brasilianischen, aus einem ganz einem alten Summer. Und der Satz heißt eigentlich Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Also so viel heißt wie eben Lass das Leben mich tragen, ich trage das Leben. Und das ist ein bisschen so, also dieses Déjà vida me levar, das bin ich. So dieses, lass das Leben mich tragen. Ich bin sehr, ich folge sehr viel Impulsen und eben habe oft gar nicht so den großen Masterplan vor mir irgendwie, sondern lass das Leben mich tragen und greife Impulse auf. Und vergesse daraufhin aber manchmal doch, habe ich manchmal das Gefühl, zu viel, dass ich eben das Leben auch gestalte, dass ich mein Leben auch trage. Und deswegen, glaube ich, wäre das dieser Satz in Kombination aus, ja, lass laufen und vertrau, und das ist schon gut so, aber in Folge auch dieses Gestalte auch, denk dran, selber zu gestalten.
Ja, voll schön. Auf Portugiesisch würdest du sagen?
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen, vielen Dank
für dieses danke.
Coole Gespräch. Ich, jetzt die nächste Folge findet ja tatsächlich schon im neuen Jahr statt, 2025. Und dann ist unser Podcast ein Jahr alt.
Jubiläumsfolge.
Ja, wir verraten noch nichts. Aber wir werden uns etwas ganz Besonderes überlegen.
Auf jeden Fall.
Und in diesem Sinne auch einen guten Jahresabschluss, ein paar gute Tage im restlichen Jahr 2024. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr durch diese zwei Gespräche der letzten Folge und dieser Folge uns auch ein bisschen besser kennenlernen konntet. Nicht nur durch eben unser Erfahrungsteilen und Tools-Teilen in den Folgen. Und wir freuen uns schon ganz besonders auch auf die nächsten Folgen wiederkommen.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank nochmal, liebe Miriam, für deine Offenheit.
Ich sage danke, liebe Antonia, für die tollen Fragen. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr und sagen alles Liebe, Miriam.
Und Antonia.